mein Predigtpult und nehme euch dann mit hinein. Wir haben nämlich für die Adventszeit eine Predigtreihe und da freue ich mich schon sehr drauf. Die Predigtreihe ist überschrieben mit, ihr könnt es lesen, heilige Momente, heilige Begegnungen, heilige Momente, Gottes Begegnungen im Advent. Die Adventszeit ist ja, sollte ja eine zur Ruhe kommende Zeit sein, wo man viel Zeit hat, einfach auch um sich vorzubereiten auf das Kommen des Herrn. Und dann schaue ich die Realität an und merke, naja, die Adventszeit ist dann doch eher gehetzt und man will die Dinge noch fertig kriegen, das Haus soll schön sein und so weiter. Ich brauche es euch nicht erzählen, das wisst ihr alle selber. So viele Momente, dass es so ganz heilig wird, wenn wir ehrlich sind, haben wir wahrscheinlich nicht. Einfach weil, also Weihnachtsmärkte sollen besucht werden und der Weihnachtsbaum muss ja geschmückt werden und die Geschenke und alles, was dazugehört, muss ja irgendwie alles passen. Und Heiligabend ist dann sicherlich ruhig, ja, je nachdem, wo man herkommt und wie man das dann feiert. Ich finde aber, dass wir gerade in so eine Zeit, wo wir wissen, das sollte es doch eigentlich ganz heilig und heimelig und so weiter sein, mit Kerzen und andächtig und romantisch und wie auch immer, bisschen Kitsch, ja, aber eigentlich ist doch irgendwie stressig, dass wir dann jetzt genau so eine Predigtreihe machen, die wir beschrieben haben mit heiligen Momenten, weil die Gottesbegegnungen, die in dieser Adventszeit da sind, also die wir aus der Bibel rauslesen, die sind ja auch nicht irgendwie an der Stelle passiert, wo sich jemand ganz lange irgendwie heilig vorbereitet hat. Die sind nicht an der Stelle passiert, als die Menschen irgendwie gesagt haben, jetzt bete ich mal eine Woche lang und dann schaue ich, dass der Herr mir begegnet. Oder jetzt lese ich mal ganz besonders in der Bibel und jetzt begegnet mir Gott. Oder ich mache eine Fastengebetszeit oder ich zünde halt mal den Adventskranz ganz andächtig an und lese noch ein Sprüchle, sing noch ein Weihnachtslied und dann kann es jetzt losgehen. Sondern die Gottesbegegnungen haben tatsächlich einfach mitten im Alltag stattgefunden. Völlig unerwartet. Da hat sich keiner besonders vorbereitet. Da war nicht irgendwie die Zeit von, naja, wenn ich jetzt 2 Wochen lang irgendwie ganz gut bin, dann... Nein, sondern es war einfach mittendrin. Mitten in der Arbeitszeit. Mittendrin kamen diese heiligen Momente. Und deswegen sind diese heiligen Momente, die Predigtreihe jetzt bis Weihnachten hin, tatsächlich eine Einladung an uns, dass auch wir diese heiligen Momente erwarten und dann auch erleben und dass wir es zu unseren heiligen Momenten machen. So, heute ist erster Advent und heute ist bei uns der Zacharias dran. Und vielleicht kennen einige von euch schon die Geschichte vom Zacharias. Für die, die es nicht kennen oder für die, die nochmal so einen kleinen Auffrischer brauchen, will ich diese Geschichte nicht ganz, aber doch einen großen Teil davon lesen. Und ich weiß, für alle nach 2004 in der Schule gegangenen ist lange Zuhören schwierig. Aber ihr kriegt es hin, auch ihr Kompetenzorientierten kriegt es hin, dass ihr jetzt einfach mal diesen Text mit zuhört. Es ist ja auch eine Geschichte, man kann sich damit reinversetzen. So, als ich lese, wer die Bibel mit aufschlagen will, aus Lukas 1, Vers 5. Und genau, dann schauen wir mal. Lukas 1, Vers 5. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons, sie ist Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel. Und sie hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Also ein rechtschaffenes Ehepaar. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Also da wurde immer gelost, wenn deine Abteilung dran war, wenn deine Mannschaft dran war, dann musste sie vor Ort sein. Und dann wurde gelost, wer ist heute dran, damit einer reingeht und das Opfer im Tempel darbringt. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird kein Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter und Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Zacharias sagte zu dem Engel: Woran soll ich erkennen, dass all das geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel des Herrn erwiderte: Ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen, denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich ihnen durch Zeichen verständlich, er blieb aber stumm. Als sein Priesterdienst zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten 5 Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte: Der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Und dann wird Johannes geboren und sie fragen ihn, den Zacharias, wie soll er denn heißen? Und er schreibt es auf ein Täfelchen und sobald er das aufschreibt, wird ihm der Mund aufgetan und er kann auch wieder reden. Ich will versuchen, uns da mal ganz praktisch mit hineinzunehmen, die Standortbestimmung so. Wo stehen denn Zacharias und Elisabeth eigentlich, als wir sie dort sehen, als wir ihnen dort begegnen? Sie sind rechtschaffene Leute, sie haben in ihrem Leben immer versucht, das Richtige zu tun, irgendwie Gott nachzufolgen, aber sie sind kinderlos geblieben. Und ich weiß, dass Kinderlosigkeit natürlich etwas sehr Schmerzhaftes ist und was sehr schmerzbehaftet ist. Und ich will auch gar nicht irgendwie mir anmaßen zu verstehen, was da in einem vorgeht, wenn man sich Kinder wünscht und man kann keine bekommen. Damals aber, aus meiner Sicht, war das tatsächlich noch eine Ecke mehr als sogar heute. Da, wo wir nämlich heute vielleicht dann auch mit Mitgefühl entgegenkommen, sagen, es tut mir echt leid für euch als Ehepaar, oder wo wir vielleicht auch Mitleid haben, oder wo wir uns auch gegenseitig ermutigen und sagen, hey, wir stehen trotzdem mit dir und wir wollen gemeinsam natürlich und wir tragen das gemeinsam mit allem Schmerz, was dazugehört, ist dir damals eher Verachtung und Schande entgegenkommen. War nicht so, dass die Gemeinde dann um dich herum kam und sagt, hey, das tut mir voll leid für euch, lass mich für dich beten und wir stehen das gemeinsam durch. Sondern es war eher so, dass die Gemeinde gesagt hat, mit dir wollen wir nichts zu tun haben, weil irgendwas muss mit dir fallen, da muss irgendein Fluch oder sonst was auf dir sein. Ansonsten hättest du nämlich Kinder gekriegt. Da war Verachtung da und Schande. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass Elisabeth an dieser Stelle und natürlich auch Zacharias eher Außenseiter waren. So rechtschaffen sie waren doch verachtet, weil sie keinen Nachwuchs hatten. Sie lebten in Schande, weil sie keinen Nachwuchs hatten. Jetzt kommt Zacharias, er ist ja dran, genau wie alle Leviten das einmal im Jahr mussten, oder einmal im Jahr, oh, ich hoffe, ich habe gerade nichts Falsches gesagt. Sie muss ab und zu, genau, regelmäßig, so, da ist jetzt kein Zeitfaktor dran, eben Dienst tun. Wurde die Mannschaft einberufen, also irgendwie alle Hohenlob, so das Priesteramt, so, ihr seid jetzt dran, ihr geht jetzt dort hin und zum Tempel und tut euren Dienst. Und er tut ganz normal seinen Dienst und dann fällt das Los auf ihn. Es wurde ausgelost, einer geht jetzt rein, das war natürlich eine große Ehre, einer geht jetzt rein und begegnet praktisch und bringt dieses Rauchopfer da. Auch das ist aber eigentlich nichts Ungewöhnliches. Er tut halt seinen Job, so wie er es tun muss. Und vom Text her sehen wir, von dieser Geschichte her sehen wir, er erwartet auch nichts Ungewöhnliches. Er weiß, er hat darauf trainiert, er hat sich ausbilden lassen als Priester, er weiß, was er zu tun hat. Und als er dann den Engel sieht, erschrickt er heftig. Er erschrickt heftig, als er diesen Engel sieht. Er hat eigentlich nichts Besonderes erwartet. Gleichzeitig wissen wir aber auch, er hat gebetet, seine Frau hat gebetet. Sie haben natürlich gebetet, dass da irgendwie Nachwuchs kommt. Und ich will uns heute so einen Verbindungspunkt nahe bringen, so ein Connect Point, wie man das vielleicht im Englischen sagen könnte. Vielleicht gibt es auch bei dir Dinge, wo du sagst, da bete ich schon lange dafür. aber eigentlich glaube ich nicht mehr so richtig dran, dass sie überhaupt noch passieren werden. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Ich bete schon lange für eine Sache, aber ich habe irgendwie den Glauben daran verloren, dass sich noch was ändert. So war Zacharias unterwegs. Ich habe da gebetet, ja, vielleicht bete ich auch immer noch, aber eigentlich erwarte ich nicht, dass irgendwas Ungewöhnliches passiert. Eigentlich erwarte ich nicht, dass hier sich noch irgendwas dran ändert. Und mal ganz ehrlich, wer kann es ihm denn verdenken? Sie sind alt geworden. Die Biologie spricht gegen sie. Die Biologie sagt, es ist nicht mehr möglich. Das wird nichts mehr. Und Jahr für Jahr schwindet diese Hoffnung. Jahr für Jahr schwindet dieser Glaube, schwindet die Zuversicht, mit der wir am Anfang gestartet ist. Und es wird immer weniger und immer weniger. Und am Ende muss ich einfach sagen, ja, ich habe da mal heftig geglaubt. Ja, ich war da mal voller Zuversicht und Hoffnung unterwegs. Ich habe dafür gebetet. Aber die Gebete sind schwächer geworden, die Hoffnung ist weniger geworden. Und eigentlich glaube ich nicht, dass noch irgendwas passiert. Ich will an dieser Stelle kurz innehalten und dich fragen, auf was hoffst du, auf was betest du denn schon lange? Gibt es Dinge, wo du schon lange dran bist? Ich weiß, dass Menschen auch unter uns sind, die seit Jahrzehnten für ihre Kinder beten, dass Gott ihnen begegnet und dass sie Jesus kennenlernen. Ich weiß, dass es hier Jugendliche gibt, die beten für ihre Eltern. Nicht seit Jahrzehnten, so alt sind sie noch nicht. Aber sie beten für ihre Eltern, dass ihre Eltern Jesus kennenlernen. Ich weiß, dass es verschiedene Menschen gibt, die krank sind. Ich weiß, dass es verschiedene Menschen gibt, die Familiensituationen haben, die schwierig sind. Finanzielle Situationen, was es auch immer ist. Ich weiß, dass hier Gebete im Raum sind, die schon lange, lange gebetet wurden. Und nach schwindet irgendwie die Hoffnung. Die Zuversicht, die am Anfang da war, ist halt weg. Und der Glaube ist der Verzweiflung und der Hoffnungslosigkeit gewichen. Und man hört vielleicht sogar etwas neidisch, wie Gott bei anderen wirkt. So, ich frage natürlich nicht, wer das kennt, so, gibt natürlich jetzt keiner zu, aber man hört so ein bisschen neidisch zu, wenn vorne hier einer steht und von irgendeiner Heilung erzählt oder dass Gott da was getan hat und wir ein Wunder erlebt haben. Natürlich freut man sich mit, aber im Inneren ist da irgendwas drin, was nicht in Ordnung sitzt. Wo ich mich vielleicht dann gar nicht mehr freuen kann, wenn hier im Gottesdienst Zeugnisse erzählt werden, weil man so selbst in seinem eigenen Schmerz gefangen ist. Man hat eben gehofft, aber das ist lange vorbei. Get real. So, komm mal in der Realität an. Bei Zacharias und Elisabeth war es eben das biologische Alter, welches deutlich machte, ihr müsst jetzt in der Realität ankommen. Alles hoffen, alles beten, bringt jetzt nichts mehr. Da ist kein Grund zur Hoffnung mehr da. Was sind die Faktoren, die dich in die Realität zurückbringen? Ich weiß es nicht. Ist es eine Krankheit, die voranschreitet? Ist es die Situation, die sich einfach nicht ändern will, seit Jahrzehnten nicht? Ich weiß es nicht, was dich immer wieder in die Realität zurückbringt. Aber ich glaube, ich kenne sie auf jeden Fall, diese Situation, wo ich denke, langsam habe ich tatsächlich keine Hoffnung mehr. Langsam habe ich keinen Glauben mehr, dass da noch irgendwie was passiert. Und irgendwie müssen Zacharias und Elisabeth ja mit dieser Situation klarkommen. Auf der einen Seite soll man Hoffnung haben und Glauben haben und so weiter, dass Gott wird irgendwas tun und wir freuen uns darauf und ja, der Tag wird kommen, wo es irgendwie so wird. Aber auf der anderen Seite ist eben da auch die Realität des Älterwerdens. Das kann ich ja nicht ignorieren. Ich kann ja nicht so tun, als ob ich immer noch 20 bin, wenn ich mittlerweile schon 80 bin. Das funktioniert leider nicht. Und über die Jahre hinweg, diese beiden Seiten zusammenzuhalten, ist gar nicht so einfach. Auf der einen Seite die Hoffnung und der Glaube, ja, Gott will was tun. Und auf der anderen Seite die Realität, die halt immer realer wird, die immer echter wird, wo ich einfach irgendwann mal sagen muss, biologisch gesehen, es wird sich nichts mehr ändern. Es ist jetzt, wie es ist. Und deswegen kann ich dem Zacharias überhaupt nicht übel nehmen, dass er jetzt nicht hier mit durchbrechendem Glauben am Start ist. Dass er hier nicht mit großer, freudigen, hoffnungsvoll irgendwie da vor uns steht, sondern dass er eigentlich dasteht und sagt, ich habe mein Herz verschlossen. Aus Selbstschutz. Weil ich das nicht mehr ausgehalten habe, die ganze Zeit gleichzeitig die Hoffnung zu halten und gleichzeitig diese Realität zu halten, die immer deutlicher geworden ist. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Irgendwann habe ich gesagt, jetzt muss ich mein Herz schützen und jetzt ziehe ich mich zurück. Er hat sein Herz zugemacht. Aus Selbstschutz. Aus völlig menschlich verständlichem Selbstschutz. Und so steht er dann im Tempel und der Engel des Herrn begegnet ihm. Und er erschrickt und wird von Furcht gepackt, weil das war natürlich unerwartet. Er hatte nicht mehr erwartet, dass Gott hier irgendeine Antwort hätte. Und ich finde diesen Aspekt mega interessant, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe Gott auch schon oft um ein Zeichen gebeten. Ich habe schon oft gesagt, hey Gott, so, dann zeig dich doch, dann tu doch das Wunder. Ich kann schon alles glauben, aber ich brauche irgendein Zeichen von dir. Irgendwas brauche ich. Gib mir ein Wunder, was auch immer. Dann kann ich das alles glauben. Und dann sehe ich Zacharias und merke, selbst so ein heftiges Zeichen wie ein Engel des Herrn, der direkt vor mir steht, hilft dem Zacharias nicht, dass er dann wieder zu glauben anfängt. Es reicht nicht, um wirklich den Glauben wachsen zu lassen. Und ich glaube tatsächlich, wenn der Herr mir einen Engel schicken würde oder euch, der mir meinen Leidensweg irgendwie erklärt, und das würde irgendwie, ich weiß nicht, würde es was bringen? Ich habe das schon oft gehört, naja, wenn Gott mir das zeigen würde, dann könnte ich es auch einfacher annehmen, dann könnte ich auch im Glauben vorangehen. Wenn er mich anrufen würde und mir das einfach alles mal erklärt, wenn ich einfach mal in Jesus sitzen könnte und er könnte es mir sagen, oder wenn halt doch irgendwie ein Wunder passiert und das Engel des Herrn kommt, dann könnte ich es irgendwie, dann wird es irgendwie passen. Wirklich? Ich glaube nicht, beziehungsweise ich bin davon überzeugt, dass selbst das größte Wunder und selbst die größte Gottesbegegnung nichts bringt, wenn unser Herz nicht dafür bereit ist. Wenn mein Herz nicht bereit ist, dann kann das größte Wunder passieren, dann kann die größte Gottesbegegnung stattfinden und ich werde sie verpassen. Es wird den Glauben nicht voranbringen. Das Herz von Zacharias hat er sich zurückgezogen. Es steht ein Engel des Herrn vor ihm und trotzdem kann er es nicht glauben. Der Engel des Herrn erklärt ihm alles haarklein und trotzdem kann er es nicht glauben. Und er ist in bester Gesellschaft. Jesus speist die 5000. Was für ein Wunder. Der Wahnsinn. So aus ein paar Broten, ein paar Fischen macht er so viel, dass alle satt werden und alle sehen es. Haben sie alle geglaubt? Nee, sie haben ihn als Brotkönig gefeiert, als ein Wundertäter. Aber ihm, Jesus, haben sie nicht geglaubt. Und als es drauf ankam, waren sie alle wieder weg und haben geschrien, kreuzigt ihn. Und dann haben sie gesagt, wir wollen Zeichen sehen, wir wollen Wunder sehen. So sehr, dass Jesus irgendwann mal gesagt hat, Leute, ich mache gar kein Zeichen mehr. Ich mache gar kein Wunder. So, ich gebe euch nur noch das Zeichen des Jona. Was bedeutet, in 3 Tagen, ich werde 3 Tage tot sein, wieder auferstehen. Das ist das einzige Zeichen, was ich euch noch gebe, weil die ganzen Zeichen bringen es nicht. Ich habe einen guten Bekannten, der hatte einen praktischen Herzinfarkt in der Herzklappe, haben Bakterien gefressen und so weiter. Und da war irgendwie klar, das wird nie wieder was. Und wir haben gebetet und wir haben das Wunder erlebt, dass die Herzklappe komplett wiederhergestellt wurde. Die Ärzte konnten es nicht erklären, es war einfach komplett wiederhergestellt. Und dann kann man sagen, ja, wenn man sowas erlebt hat, dann muss doch der Glaube, nein. Wisst ihr, es kamen 10 Aussätzige zu Jesus und jeder Einzelne hat das Wunder erlebt, dass er geheilt wurde. Einer kam zurück. Ich könnte dir einige Situationen von Menschen auch erzählen, in unserer Zeit, die wirklich krass Gottes Wirken erlebt haben, aber die deswegen nicht unbedingt im Glauben gewachsen sind. Ja, vielleicht nicht mal zurückgekommen sind, um Danke zu sagen. Ich glaube nicht, dass die Größe des Wunders unbedingt unseren Glauben stärkt. So, Zacharias wird stumm. Er kann nichts mehr sagen. Wegen seinem Unglauben. So. Witzig. Und in dieser Zeit erlebt er natürlich das Wunder, dass dann Johannes geboren wird. Aber vielmehr, in dieser Zeit verändert sich sein Herz. Und das ist an der Stelle viel, viel wichtiger als das, was drumherum geschieht. In dieser Zeit verändert sich sein Herz. Woran erkennen wir das? Weil das Erste, was er tut, wenn die Sprache wiederkommt, das Erste, was er tut, wenn er wieder reden kann, wenn sich sein Mund auftut, ist nicht zu erklären, wie das alles kam, dass er nicht reden konnte. Es war auch nicht, dass er den Leuten davon erzählt hat, wisst ihr, damals, es war ein Engel. So, ich konnte es euch nicht erzählen, aber das war richtig krass, es war ein Engel und so weiter hin und her. Sondern das Erste, was er tut, ist, er lobt Gott. Sein Herz ist komplett hingewandt, zugewandt zu Gott. Und das Erste, was aus seinem Mund kommt, sind Worte des Preises und des Lobs zu Gott. Sein Herz quillt voller Glauben und Zuversicht und Freude über. Und er wendet sich Gott zu. Er hat sein Herz wieder Gott zugewandt. Mal so unter uns. Ich hätte gern das Wunder. Und wenn mir mal ein Engel begegnen würde, hätte ich auch nichts dagegen. So, dürfte gern, dann könnte ich ein Buch schreiben und wäre reich, wäre optimal. So, also, nee, versteht schon. Natürlich, ich will das Wunder. Und ich hätte jetzt auch nichts gegen die Engelsbegegnung, überhaupt nicht. Aber all das bringt mir überhaupt nichts, wenn mein Herz nicht bereit ist, es im Glauben auch anzunehmen. wenn mein Herz nicht irgendwie auch bereit ist zu glauben. So, die Geschichte von Zacharias und Elisabeth, die ist wundersam, ja. So, da kommt ein Engel und dann kann er nicht mehr reden und dann werden sie schwanger, obwohl sie schon knacke alt sind und so weiter. Ja, Gottes Begegnungen sind wundersam. Aber zu was uns die Geschichte wirklich einlädt, ist eigentlich, dass wir unser Herz verändern und uns bereit machen. Wir können dir hier als Gemeinde, wir können dir keine Gottesbegegnung garantieren. Das ist unser Motto, damit Menschen Gott begegnen, garantieren können wir das nicht. Ich kann dir dein Wunder nicht garantieren. Und vielleicht betest du schon seit Jahrzehnten für eine Sache und hast langsam echt den Glauben dafür aufgegeben und ich kann dir heute kein Happy End garantieren, auf jeden Fall nicht auf dieser Welt. Im Himmel, ja. Aber hier, für heute, ich kann dir kein Happy End garantieren. Ich kann dir keine Heilung garantieren. Ich kann dir kein Wunder garantieren. Ich kann dir nicht garantieren, dass deine Ehe wieder wird. Ich kann dir nicht garantieren, dass deine Kinder irgendwann mal glauben werden. Ich kann dir das nicht garantieren. Aber ich will dich einladen, dass du trotzdem dein Herz nicht verschließt. Ich will dich einladen, dass du trotzdem dein Herz offen hältst. Und dass, wenn Gott dir dann begegnet, vielleicht sogar heute in diesem Gottesdienst, dass dann diese Begegnung auch einen Unterschied macht, weil du dein Herz offen hattest und ihm hingewandt hattest. Wie geht das? Wisst ihr, ein paar hundert Jahre zuvor gab es eine ähnliche Geschichte von Elkanah und Hannah. So 1. Samuel, wer das mal nachlesen will. Und auch Elkanah und Hannah konnten keine Kinder kriegen und sie hatten den gleichen Schmerz. Elkanah hatte zwei Frauen, die eine hat die Hannah immer wieder gepiesackt. Sie hat sie immer wieder damit verachtet, du hast keine Kinder, du hast keinen Nachwuchs und so weiter. Du bist eigentlich nichts wert als Frau, wieso bist du eigentlich noch hier? Sie hat den gleichen Schmerz. Zacharias war im Tempel und hat Dienst getan. Er hat das getan, was von Gott gefordert war. Er ist in Gottesdienst gegangen, er hat vor dem Essen gebetet, er hat den Zehnten gegeben. Als es dann darum ging, dass es ein Hebopfer braucht für den Weiterbau des E-Werks, hat er großzügig gegeben. Er hat richtig gelebt, er hat das Richtige getan, er war immer freundlich, er hat einigermaßen die 10 Gebote gehalten, beziehungsweise die hat er richtig gut gehalten. Das haben sie alles immer gut gemacht. Es waren gute, anständige Christen. Aber er hatte sein Herz zurückgezogen. Versteht ihr? Ich kann richtig toll als Christenmensch unterwegs sein, ich kann alles richtig machen, aber ich habe mein Herz zurückgezogen. Und dann kam die Begegnung mit Gott und sie hat gar nicht zum Glauben geführt, sondern zu einer Strafe von Gott. Hannah, ein paar hundert Jahre vorher, waren auch aufrichtige Menschen. Elkanah war ein aufrichtiger Mann. Das heißt, sie hat auch alles richtig gemacht. Aber sie hat ihr Herz nicht zurückgezogen. In ihrem Schmerz ist sie zu Gott hingegangen und hat gesagt, Gott, ich gebe dir meinen Schmerz hin. Und wir finden sie auch, Tempel gab es damals noch nicht, aber wir finden sie auch im Heiligtum. Wir finden sie bei Gott. Und dort beobachtet sie einen Priester und was tut sie? Sie betet und sie schüttet einfach ihr Herz aus. Ihr begegnet kein Engel, sondern sie bekommt ein prophetisches Wort von diesem Priester, der sagt, so, sei zuversichtlich, was du erbeten hast, wird Gott dir schenken. Da war kein spektakulärer Engel, da war niemand stumm oder sonst irgendwas, es war wirklich unspektakulär, aber Hannah geht zuversichtlich heim im Glauben. Sie kann auch noch reden. Zacharias hat sein Herz zurückgezogen, trotz Engelsbegegnung. Und er braucht noch mal ein paar Monate, bis er sein Herz wieder öffnet und dann sagt, jetzt bin ich auch bereit, mein Herz wieder Gott zuzuwenden und ihm zu glauben. Ich glaube, die Geschichte von Zacharias ist eine Einladung an uns, in Freud und Leid, in unseren Schmerzen und in unseren Freuden, in der Hoffnung und in der Trauer, im Jubel und im Schmerz zu sagen, Herr, ich bring dir mein Herz und ich halte es offen. Ihr kennt alle das Adventslied, macht hoch die Tür. Und in diesem letzten Vers, mein Herzenstür dir offen ist. Darauf kommt es an. Ich kann euch kein Wunder garantieren, ich kann dir nicht die Heilung garantieren. Aber was ich dir garantieren kann, ist, dass wenn wir unsere Herzen offen halten und er uns begegnet, dann wird es unser Leben verändern. Deswegen die Frage an uns heute Morgen, wie geht es deinem Herz? Hast du es zurückgezogen? Oder hast du es offen vor ihm? Und jetzt sind es vielleicht Dinge, die du seit langem mit dir rumträgst und sagst, aber Sam, das jetzt nochmal herauszukrusten, das tut richtig weh. Und dann sage ich, ja, bestimmt. Und ich kann deinen Schmerz nicht nachempfinden. Aber ich weiß, wenn du dich zurückziehst, dann wird es dir nicht gut tun. mach's auf, komm's vors Kreuz mit deinen ganzen Schmerzen, mit deinen ganzen Zweifeln, mit allem, was du in dir hast und lass dein Herz offen. Und wenn du heute Morgen da bist und sagst, ich habe mein Herz irgendwie noch nie für Jesus geöffnet, ich bin irgendwie christlich mitgelaufen, bin sogar getauft, konfirmiert oder was man alles hier so machen muss, damit man ein ordentlicher Christenmensch ist, aber so richtig mein Herz ihm hingelegt, mit allem, was ich bin, habe ich noch nie, boah, dann lade ich dich ein, dann ist es deine Adventszeit. Dann ist es jetzt deine Adventszeit, dass du in dieser Adventszeit tatsächlich sagst, Herr, mein Herzenstür dir offen ist. Ich lege dir den ganzen Battle hin, ich schmeiß dir alles vor die Türe. Meine Schmerzen und meine Freuden, alles, was ich bin, ich öffne dir mein Herz, ich bringe es vor Jesus. Ich kann dir kein Wunder garantieren, aber ich weiß, dass Gott dir und mir begegnen will. Das hat er bewiesen, indem er auf diese Erde kam, seins verlassen hat, um hier zu sein, um dir und mir zu begegnen. Das weiß ich. Ich kann es nicht garantieren, wann, wie und wo, aber ich weiß, dass er es will und dass er sich wünscht, dir zu begegnen. Und ich will dich einladen, dass du in diese Adventszeit mit dem hingegebenen Herzen hineingehst und dass du dann auch deinen eigenen heiligen Moment im Advent feiern kannst. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, kann während der Arbeit sein, mitten im Alltag, kann natürlich auch in deiner Gebetszeit sein, auch da begegnet einem Gott. Aber dass wir einfach bereit sind, weil wir gesagt haben, Herr, mein Herzenstür dir offen ist, und was du reinsprechen willst, wo du mir bewegen willst, da will ich da sein. Ich will beten. Jesus, ich danke dir so sehr für diese Zusage von dir, dass du uns begegnen willst. Ich danke dir so sehr für die Zusage, dass du der Mächtige bist, der sich von nichts aufhalten lässt. Der Hirte, der nach seinem Schäfchen sucht, egal wie weit wir weg sind. Aber Herr, wir wissen auch, dass die größten Wunder letztendlich nichts wert sind, wenn unsere Herzenstür nicht offen ist, wenn wir dir nicht zugewandt sind. Und so bete ich jetzt einfach für uns als Ekklesia in dieser Adventszeit. Ich bete, dass du unsere Herzen immer wieder zu dir hinwendest. Ich bete für die unter uns heute Morgen, die wirklich gerade Schmerzen leiden, die trauern, die zweifeln, die Hoffnungslosigkeit irgendwie im Herzen haben, die sagen, ja, es ist vorbei, das war's, es wird nichts mehr. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst und diese Herzen anrührst. Und auch genau diese Herzen neu zu dir ziehst, neu rufst und sagst, mach's auf. Vertrau mir mit deinem Herzen. Mach dein Herz auf. Ich bete aber auch für die sagen, hey, ich sitze heute Morgen freudig da. Ich freue mich über das Leben, ich freue mich über das, was dann. Auch da die Einladung, bring diese Freude vor ihn. Und dann stehen wir mit offenem Herzen vor dir, Herr Jesus. Und ich bete, dass du kommst und uns begegnest. Ich bete, dass auch wir diese heiligen Momente erleben. Jetzt hier im Advent, heute Morgen im Gottesdienst. Während der Arbeit, egal wo wir sind, aber dass wir diesen Advent, diesen heiligen Momente haben, die dann alles verändern. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und Mut gibst, gerade an den Stellen, wo es uns schwerfällt, uns zu öffnen. Da, wo wir vielleicht schon lange eine Sache abgekapselt haben, weil sie zu schmerz- oder zu beschämend ist. Ja, und wenn du heute Morgen da bist und du sitzt hier und du sagst, ja genau, ich habe solche Dinge in meinem Leben, die irgendwie abgekapselt sind, die ich weggeschoben habe, die bringe ich schon lange nicht mehr vor Gott, dann will ich dich heute Morgen einladen, wirklich einladen von Herzen. Zieh es hervor. Zieh es hervor und leg es Gott hin. Wenn einer weiß, wie er damit umgehen muss, dann ist es er. All die Enttäuschung, all der Schmerz, all die Scham, all die unbeantworteten Fragen, all die Zweifel, all die Trauer, Gott kann damit umgehen. Und dann mach so wie Hannah, die diesen Schmerz in sich getragen hat, aber die ihn hingetragen hat zu Gott. Und mach's nicht wie Zacharias, der, obwohl äußerlich alles in Ordnung war, sein Herz zurückgezogen hatte. Jesus, ich danke dir, dass du uns begegnest. Und ich danke dir, dass diese Begegnungen wirklich lebensverändernd sind. Und ich danke dir, dass unser Glaube, der unser Herz berührt und in unserem Herz wächst, und dass deine Hoffnung und deine Zuversicht und deine Freude tatsächlich nicht abhängig sind von unseren Umständen, sondern dass dein Frieden höher ist als unsere Vernunft, als unsere Emotionen, als alles, was wir irgendwie sind. Und ich bete, dass wir in der Begegnung mit dir genau das erleben und spüren. Jetzt in dieser Adventszeit. Amen.